Diese Episode von Fest und Flauschig wird präsentiert von Braun. 5 Jahre sind eine lange Zeit. In 5 Jahren wächst dein Bart 73 Zentimeter. In 5 Jahren rasierst du dich 1825 Mal. In 5 Jahren streichst du dir 36.562 Mal durch den Bart. Und ein Rasierer macht das alles mit. Der Nummer 1 Premium Elektrorasierer Braun Series 9. Mit 5 Jahren Garantie. Perfekt für 1, 3 und 7 Tage Bärte.
Denn wir haben schon den Impfstoff. Und der Impfstoff heißt Fest und Flauschig und er kommt kostenfrei. Entwickelt von einer Firma in Mainz. Und dann wird es direkt über unsere Zungen in eure Ohren reingedrückt. Hallo, herzlich willkommen. Wunderschönen Sonntag. Es ist der letzte Sonntag im November und es ist nicht nur der letzte Sonntag, es ist auch der erste Advent. Verfick
krass,
mal, ey.
Es ist der erste Advent, aber es ist ja noch November. Genau, es ist der letzte Tag. Ist das schon immer so gewesen? Ich dachte, logisch, ich muss mal kurz nachrechnen. Herzlich willkommen. Das war gerade das Intro von der Band Mega Mega und wir finden es mega. Vielen Dank, dass ihr uns das zugeschickt habt. Yeah. Unzählige Intros erreichen uns. Wir suchen die Besten raus, aber auch die anderen sind geil. Seid nicht enttäuscht, wenn ihr noch nicht gespielt wurdet. Vielleicht kommt das alles noch. Das Jahr ist noch lang, ein paar Sendungen gibt es tatsächlich noch. Jan, du siehst total abgehetzt aus. Du hast dir gerade noch was reingeballert.
Ich habe mir gerade wirklich eine Linsensuppe gerade gemacht. Ich habe dir eben, weil ich ein bisschen zu spät gekommen bin, dir extra noch ein Beweisvideo gemacht. Das ist wirklich hektisch, um dich nicht länger warten zu lassen, weil ich weiß, du hast ein busy Schedule. Es ist für dich immer von einem Termin zum anderen. Der Learjet steht schon auf der Landebahn und wartet darauf, dich nach Los Angeles zu bringen. Ich habe eben die Linsensuppe, das Linsensuppenvideo als Entschuldigung dir geschickt. Ich habe mir eine mache mal ruhig Schleichwerbung. Ist nicht bezahlt, aber es gibt so Erascorant-Abende, wo diese Werbung aus den 90er Jahren sich wieder in meinem Kopf meldet und sagt, jetzt mach dir mal schnell eine Linsensuppe mit aus der Dose. Und da wollte ich mal kurz an die Firma Erasco sagen. Ich weiß, es ist wahrscheinlich ein mittelständischer Familienbetrieb. Könnt ihr bitte in eure Erasco-Suppen, ihr müsst da nicht wirklich Biofleisch reinmachen, sondern einfach
aber
nur
mehr Fleisch.
Ihr müsst da nicht Biofleisch wirklich reinmachen, sondern nur einen Aufkleber vorne drauf, dass da Bio drin ist. Nur, dass ich das Gefühl habe, dass sich wenigstens ein bisschen was verändert hat seit den 90er Jahren.
Haben die das noch nicht? Das haben doch die meisten inzwischen, glaube ich, überall drauf. Das ist ja auch wirklich nun on vogue und up to date, dass irgendwas draufsteht ohne Zusatzstoffe oder Bio oder ähnliches. Aber Erasco, vielleicht läuft's bei denen einfach noch zu gut. Die haben das noch nicht nötig.
Ja, oder die haben das immer schon.
Linsensuppe?
Das ist eine leckere Linsensuppe mit kleinen Würstchenscheiben. Und das ist wirklich, das sind, glaube ich, die Böcklünder, die selbst irgendwie, wie sich selbst Clemens Tönnies schämt, die werden da so reingeschnibbelt in die Linsensuppe. Entschuldigung, wenn ich jetzt ganz kurz esse, aber ich meine, ist ja Sonntag.
Macht gar nichts. Ich habe tatsächlich 10 Dosen von allen möglichen Erbsensuppen, Linsensuppen für die ganz harten Fälle da. Aber ich schnibbel mir, also habe ich meistens immer selber Fleisch reingeschnitten, noch extra Fleisch, immer noch so eine Kochwurst oder ähnliches. Immer. Kennst du Kochwurst? Sag mal, Kochwurst bei euch eigentlich auch?
Kochwurst sagt man bei uns in Bremen. Im Rheinland sagt man eher Mettwurst oder Mettenden. Mettenden.
Und Pinkel, was aber auch alles nicht ungefähr, das ist ein, ich glaube, das ist nur unterschiedlich, wie grob und wie lange die geräuchert wurde und wie lange der Schlachter noch die Wurst unter dem Arm hatte, bevor sie irgendwie verkauft hat.
Also, lassen Sie sich mit dem Grünkohlthema anfangen, weil ich glaube, es ist auserzählt in unserer Sendung. Und Pinkel,
es geht ja nur um die Wurst gerade für, ja,
aber Pinkel für die ist nicht was du reinschnibbeln kannst. Pinkel ist Grützwurst, das ist quasi Speck und Hafergrütze.
Nee, das ist wiederum falsch, das haben wir schon. Grützwurst ist eine Wurst also aus so groben Innereien und Gehirn und allem Möglichen, die dann so aufplatzt. Hau du dir mal die Wurst rein.
Willst du mir gerade erklären, was Pinkel ist oder was? Ich bin großgezogen worden von einem Sechserpack Pinkel.
Wirklich? Also Pinkel ist, ich weiß nicht, hier ist die Pinkelwurst, es ist keine Grützwurst, also in Hamburg ist eine Grützwurst keine Pinkelwurst. Das ist was anderes. Ich finde Pinkel auch so eklig. Ich muss immer an Pinkeln denken, ja. Deswegen sage ich das auch nie.
Ja, es ist aber wirklich sehr lecker. Und wir haben das, glaube ich, bei unserem großen Kohlessen vor 7 Jahren.
Aber unsere Hörer sind inzwischen weggestorben seit damals. Das war 2012. Da sind neue Nacht, das ist wie bei AC/DC. Da sind auch nur, inzwischen kommen nur noch die Kinder, weil die Eltern keinen Bock mehr haben oder Thrombose haben. Und so hören auch die Eltern nicht mehr unsere Sendung. Aber die Kinder hören und führen dieses Ritual weiter.
Ich bin mal gespannt, ob es schon sowas gibt wie Fest und Flauschig Kinder. Also Kinder, die während unserer Sendung gezeugt wurden und vielleicht sogar während unserer Sendung geboren. Wo man noch mit einem Podcast im Ohr ins Krankenhaus fährt. Weil man irgendwie denkt, ich habe keinen Bock auf Treppen laufen, aber diese beiden ekligen Stimmen von diesen widerlichen Typen, die machen auch, dass mein Kind schneller raus möchte.
Das ist genau, dass das Kind gar keinen Bock mehr hat und sagt, Alter, ich will auch los, dass die Sendung vorbei ist. Ich kriege die absonderlichsten Nachrichten, vor allem in letzter Zeit, vor allem seit ich diesen Aufruf gestartet habe mit den ganzen Clubs, wo ich gefragt habe, wer braucht wirklich Hilfe. Ja. Mich haben unzählige Mails erreicht. Seit gestern habe ich auch auf Instagram so ein paar Sachen gepostet und werde das von Zeit zu Zeit machen. Es sind aber auch viele Kneipen, es sind viele Läden, die irgendwie eine Aktion machen, Essen nach Hause zu liefern. Mir ging es in erster Linie vor allem um die Clubs, aber auch um kleine Läden. Das Lunacy hat sich gemeldet. Meine Lieblingsstammkneipe früher gewesen, beziehungsweise nicht meine Stammkneipe. Ich habe da jeden Freitag aufgelegt, bis um 6 Uhr morgens. Joachim hieß der Inhaber des Ladens. Der hat den Laden verkauft an eine Dame, deren Name mir entfallen ist. Und wenn ihr dem Lunacy was Gutes tun wollt, dann guckt doch mal im Internet nach oder spendet da ein bisschen Geld. Und das ist eine Kneipe, die es immer noch gibt. Ich habe versehentlicherweise hier in der Sendung mal gesagt, die würde nicht mehr existieren. Alles andere mache ich online. Vielen Dank für eure Nachrichten. Dann gibt es immer Nachrichten von Leuten, die auf irgendwelchen Flugzeugträgern sind oder die gerade aus Rotterdam mit dem Schiff irgendwie gekommen sind, aus Indonesien und gerade im Auto sitzen, unsere Sendung hören oder ähnliches. All diese Leute, auch die auf dem Stepper sind, sind herzlich gegrüßt zu unserer schönen Weihnachtszeit gerade. Mhm. Und bist du im Weihnachtsfieber? Wird bei dir zu Hause geschmückt, Bömi?
Es wird bei mir zu Hause geschmückt. Ich habe einen Adventskranz und ich bin ein richtiger Weihnachtstyp. Tatsächlich, guck mal, Beweis. Weil ich wusste genau, ich habe die Erbsensuppe, die Linsensuppe gerade aufgegessen, man hat's gehört. Ich habe den Teller sogar ausgekratzt. So einen Hunger habe ich, weil ich habe wirklich seit 16 Uhr nichts gegessen. Es ist schon spät am Abend. Und hier, das habe ich mir extra als Nachspeise reingeholt. Es sind die guten Dominosteine von Lamberts. Aber nur weil dieser Hermann Bühlbecker, der mir den lustig, der, weißt du, diese Charity-Gala, rote Teppichgröße, Hermann Bühlbecker aus Aachen.
Entschuldigung.
Das ist doch so ein weihnachtlicher Linsensuppengeruch, der hier durch die Bluetooth-Box von Spotify sich im Raum verteilt. Ist doch besser als jede Duftkerze von Nanunana.
Absolut. Ich habe ein Raumspray, das riecht nach Mandarine. Das benutze ich immer. Das ist auch schon sehr weihnachtlich. Ich bin übrigens der Meinung, dass das eins der ominösesten Gefühle, die man in seinem Leben hat, einmal im Jahr, das Gefühl ist am Heiligabend, ab 16 Uhr, wenn man in den Wagen steigt und zu seinen Eltern fährt und dann durch die Straßen fährt. Ich finde, das ist das gleiche Gefühl wie wahrscheinlich die Urmenschen, wenn sie ins Feuer geguckt haben. Dieses Gefühl, ich würde es gar nicht als christliches oder irgendwelches religiöses Gefühl oder irgendwas nennen, aber kennst du das nicht auch? Du weißt, heute ist Heiligabend, gleich geht's zur Familie und dann die Fahrt im Auto dahin. Das sind so 20 Minuten oder manchmal auch 3 Stunden, wenn man aus Berlin fährt, wo die Zeit dich so einholt. Deine Kindheit kommt wieder hoch. Alles ist still. Du bist betäubt von einer Melancholie und kannst machen, was du willst. Du kommst da nicht raus. Du kommst nicht aus dieser Schwere raus.
Und ich finde diesen Moment, wenn man kurz vor der Bescherung ist, gerade wenn man Kinder hat und dann sagt, okay, früher hat mich das total angekotzt, durch die Gegend zu laufen am Heiligabend. Aber jetzt zwinge ich diese kleinen Arschgeigen, jetzt zwinge ich die auch nach draußen. Es ist kalt und jetzt laufen wir erstmal schön eine Stunde. Und dann guckt
macht
man
ihr das auch? Nach dem Essen oder vorm Essen?
Und dann schaut man in die, immer vorm Essen. Auf jeden Fall immer vorm Essen. Und man schaut dann in die Fenster der Nachbarschaft, beziehungsweise, ja gut, in Berlin ist das so ein bisschen blöd, wenn man da, es ist halt so ein bisschen viele Mehrfamilienhäuser, aber früher war das so, man konnte in die Reihenhäuser reingucken und da waren dann irgendwie so Gardinen und man konnte in die Wohnzimmer gucken, teilweise einige, die schon früher Bescherung hatten. Bist du früher in die Kirche gegangen an Weihnachten?
Ja. ich war auch letztes Jahr in der Kirche. Wir gehen öfter in die Kirche, was aber auch, glaube ich, nicht unbedingt jetzt mein, ich bin nicht derjenige, der die große Motivation daraus hängen lässt. Aber ich mache das, wenn das gewünscht ist, gehe ich gerne mit und finde es auch ganz okay. Guck mir vor allem gerne Leute in der Kirche an.
Ja, und ich finde immer diese, ich bin ja aus einer Familie, die zur Hälfte katholisch und zur Hälfte evangelisch ist, weswegen meine Eltern gesagt haben, ach komm, dann sind die Kinder gar nichts. So, bevor wir streiten. Ja. Perfekt. Und deswegen ist an Weihnachten oder an Heiligabend ist vor allem katholisch angesagt.
Ist auch viel geiler, muss man sagen. Heiligabend performen die einfach mehr. Da gibt man sich gegenseitig die Hand. Da werden doch, wie heißt das nochmal, was da gemacht wird? Wie nennt sich das Ritual nochmal? Was ist nur in der katholischen, aber nicht im evangelischen?
Kinder ficken?
Das ist aber, glaube ich, überall breit. Das ist überall gleich breit vertreten. Nein. Aber es ist ja Heiligabend, wir wollen jetzt nicht so zynisch werden.
Naja, aber du weißt, wie es ist. Nee, du meinst diese kleinen Obladen, die man da knabbern kann. Ich hatte mal so einen Hunger.
Genau, Obladen knabbern.
Hab mich zweimal angestellt an der Schlange.
Dann schüttelt man seinem Nebenmann, den man nicht kennt, die Hand. Noch einer mit so einer dampfenden Kugel in den Raum und macht noch einen Wok irgendwie an. Und dann wird noch gekocht. Dann kommt noch Tim Melzer und macht Open Source Küche.
Ja.
Open Source. Ich find's geil. Ich komm nicht mehr hinterher. Open Source Küche, mir gerade ausgedacht.
Quellcode von dem Gericht wird der Quellcode im Internet veröffentlicht und jeder kann Open das Source checken, ob das überhaupt stimmt. Das ist inspiriert vom Chaos Computer Club, weil die kochen nur Rezepte, wo man vorher das Rezept komplett überprüfen kann, wo ganz transparent man weiß, was da drin ist und wie das angemischt wird. Finde ich vernünftig. Open Source.
Ich finde es aber auch generell geil, diese ganzen Worte immer so zu vermischen und so. Und
finde ich auch gut. Ich finde das Tolle an Heiligabend in der katholischen Kirche ist immer diese bemühte Theatervorführung. Man muss sagen, es ist diverser geworden. Also es werden jetzt wirklich Leute irgendwie vom Kommunionsunterricht da reingezwungen in diese Stücke, wo man wirklich sagt, schauspielerische Fähigkeiten zählen noch weniger als früher. Aber es werden jetzt wirklich die Mauerblümchen, müssen jetzt Maria und Josef spielen. Und die Leute, wo man genau sieht im Gesicht, dass sie so einen Bock hätten, vorne die Hauptrolle zu spielen, die müssen hinten wieder immer Baum sein oder irgendwie einer der heiligen drei Könige, aber nicht der Coole. Das finde ich toll und ich finde wirklich dieses Essen dieser kleinen Oblaten toll und die wirklich diese Tradition des Herumgebens von diesem Korb, wo man noch Geld reinwirft. In der Kirche, in der ich früher war, wurde es teilweise zwei oder dreimal im Laufe des Abends rumgegeben. Wenn der Pastor reingeguckt hat und gesehen hat, fuck, reicht noch nicht für den nächsten Mallorca-Urlaub.
Mit strengem Blick nochmal in die Gemeinde geguckt und den Korb nochmal rumwandern lassen.
Kommst du da, hast du eine christliche Familie? Also war das deinen Großeltern wichtig?
Bei meinen Urgroßeltern war das die ersten Jahre meiner Kindheit. Da wurde ab und zu sonntags tatsächlich gebetet. Allerdings später war das nicht mehr so.
Evangelisch, ne?
Ich komme aus einer evangelischen Familie. Ich bin auch konfirmiert worden. Ich bin getauft und konfirmiert an einem Tag, irgendwie mit 15 oder 16. Das wurde also in einem Schlag bei mir gemacht, weil ich dann doch überlegt habe, dass ich das alles mitmachen will. Bin Konfirmationsunterricht gegangen, den ich unfassbar langweilig und moralisch fand. Und dann auch sonntags morgens in die Kirche. Aber dieses Ding, wenn du mit 14 morgens um 10 oder um 9 in der Kirche sitzt mit deinen ganzen Kumpels und vorne ist der, das war auch aufregend und ich möchte es nicht missen, dass ich das machen musste, sozusagen, oder mich dazu, weil das auch irgendwie eine schöne Erinnerung ist, obwohl das Ganze für mich jetzt keine religiöse Bedeutung mehr hatte. Aber es hieß damals, wenn du konfirmiert wird, gibt es von der Familie 1.000 Mark.
Ja.
Kennst du das?
Ja, 1.000 Mark. Das war der Hauptgrund, warum bei uns Leute, und weil sie sich irgendwie verliebt haben in irgendjemanden, der im Konfirmationsunterricht war. Und dann hat man sich da selber angemeldet, weil man dann die Möglichkeit hatte, einmal die Woche mit der oder demjenigen da zu sitzen und sich zu langweilen. Bei uns war das wirklich so, es wurde uns fast verboten oder irgendwie stark abgeraten, irgendwas mit Kirche zu machen. Und es war stellenweise so schlimm, dass ich bei irgendwelchen Familiengeburtstagen und selbst so, glaube ich, bei Hochzeiten dann mit dem stark agnostischen Teil der Familie vor der Kirche gewartet habe, während drin gefeiert wurde. Ja, ich hatte so eine Phase zwischen 13 und 18, wo ich da wirklich auch absolut keinen Bock darauf hatte. Habe aber als Kind zum Beispiel biblische Geschichten toll gefunden und fand eigentlich die Storys immer ziemlich geil, weil die noch ein bisschen brutaler waren als Märchen, noch ein bisschen älter und du merktest, eieiei, das ist
schon. Ich fand aber auch diese Filme damals geil, im Sonntags dann zur Weihnachtszeit, die Bibel oder die 10 Gebote mit Charlton Heston, diese ewig langen Filme, wo dann irgendwie Moses das Meer teilt und all diese Arche Noah-Geschichten. Hast du eigentlich diesen Arche Noah-Film gesehen mit Dings? Vor ein paar Jahren kam der raus mit Russell Crowe in der Hauptrolle. Alter, ist das ein Scheißfilm, das ist ja unfassbar. Und ich habe gedacht, geile Story, Arche Noah, das ist ein mega Drehbuch mit den Schiffen und die Tiere kommen alles. Aber der Typ hat es echt versaubeutelt. Das ist echt richtig
und das ist nun wirklich nicht, also das ist wirklich ziemlich schwer, die Geschichte zu versaubeuteln.
Olli. Jan, ich muss dir kurz, ich fange heute an, ich habe den Blues ein bisschen.
Darf ich ganz kurz dich einmal fragen, warum ich dich jetzt sehe, du siehst aus wie in so einer Eiskristallgrotte oder als wärst du irgendwie bei der Blue Man Group eingestiegen. Es ist alles rot hinter dir.
Das wird mein Twitch-Zimmer
hier. Jetzt ist alles grün hinter dir. Was ist denn das? Hast du LEDs verbaut bei dir?
Das ist eine scheiß Lampe, die habe ich im Internet gesehen. Die stellst du in deinen Raum und die färbt dann den ganzen Raum. Da bin ich mal komplett reingefallen auf so einen Werbetrick. Und jetzt leuchtet die hier im Hintergrund. Ich fühle mich aber sauwohl hier in meiner Höhle.
Entschuldigung, ich habe dich unterbrochen. Ich wollte es nur mal kurz klären.
Ich will auch gar nicht runterziehen, aber es ist eine Geschichte aus dem Leben. Gestern Abend war ich mit Juri Gassi. Mhm. Es war 20.30 Uhr und ich bin auf dem Rückweg und die Straßen sind leer. Es war eisig kalt hier und auf einmal steht eine sehr alte Frau mitten auf der Straße und geht mit sehr kleinen Schritten im Bademantel und in einer sehr leichten Kleidung bei der Arschkälte auf der Straße und ruft, Hilfe, Hilfe. Und ich gehe zu ihr hin mit Juri und meint, kann ich Ihnen irgendwie helfen? Ist irgendwas passiert? Mein Mann ist umgefallen. Mein Mann liegt in meiner Wohnung und ich weiß nicht, was ich machen soll. Und ich hab dann gemeint, dann lassen Sie uns da hingehen. Hab schon mein Handy genommen, hab 112 gerufen und die Frau konnte kaum noch gehen. Es war wirklich so ein, ich totale Panik. Was heißt Panik, wie ich dann so bin, so unruhig geworden. 112 angerufen, dem gleich am Telefon gesagt, Notruf in Berlin. Ich bin ja mit einer Frau, die hier rumläuft, ein bisschen verwirrt ist. Ihr Mann ist umgefallen, wir sind auf dem Weg in die Wohnung. Bitte schicken Sie einen Wagen. Hat er gefragt, haben Sie den Mann schon gesehen? Ich so, nein, wir sind auf dem Weg. Wie sieht die Frau aus? Wie alt? Ich so, wie alt sind Sie denn? 83 war die Frau. War wirklich sehr, sehr alt, konnte kaum noch gehen, hat sich immer abgestützt. Wir sind 5 Minuten gegangen, ich habe geredet, dann habe ich, es gibt bei mir eine Tankstelle vom Jugo, von Ivan, da habe ich geklopft, ich habe gesehen, der ist noch da, habe von ihm eine Decke rausgeholt, habe ihr die übergelegt und dann sind wir weitergelaufen. Währenddessen habe ich geredet mit dem Mann im Notruf. Und dann waren wir in ihrer Wohnung. Wir kommen rein. Es war eine Wohnung, die so aussah, als wenn sie seit 1960 nicht mehr neu eingerichtet wurde. Alles alt. Es roch nach alten Menschen. Und dann lag er da, der alte Mann, ihr Ehemann, 83 Jahre mit einem gebrochenen Arm. Und ich gehe zu ihm hin und sage, hallo, können Sie mich hören? Er so, ja, ich höre Sie. Habe ich ihn genommen, weil er meinte, können Sie mich wieder ins Bett heben? Er hat den gebrochenen Arm. Dann habe ich total umständlich, ich hatte keine Maske dabei, Angst vor Corona auch noch so ein bisschen. Es roch auch wirklich nach alten
Mann.
Wenn ich das mal so sagen, habe ihn wieder ins Bett gehoben, war bei diesem fremden alten Ehepaar in der Wohnung, ruf an bei 112 an, weil die immer noch nicht da waren. Der Typ, ja, der Wagen sollte auf dem Weg sein, Sie haben mir nicht genug Informationen gegeben, ist der Mann noch ansprechbar? Und ich die Nerven verloren. Ich gesagt, soll ich Ihnen jetzt noch einen Lebenslauf zufaxen? Soll ich Ihnen noch jetzt irgendwie Fotos machen? Was wollen Sie? Hier ist auf alle Fälle jemand, der hier gerade umgefallen ist und sehr, sehr alt ist und dringend Hilfe braucht. Dann kam 5 Minuten später, es hat wirklich 20 Minuten gedauert, was kein Wurf ist an die Berliner Notruf, weil ich nicht weiß, was da so los ist hier in Berlin. Die kamen dann an, 2 Typen, Anfang 20, wahrscheinlich Medizinstudenten, kamen rein, ha, hallo, was ist denn? Komplett abgebrüht, weil die das natürlich auch jeden Tag machen. Und dann meinen sie, alles klar, Dankeschön, und sie können dann jetzt gehen. Und dann bin ich gegangen und das war so ein Moment wieder, der so klar macht, wie hart das Leben ist, wenn du alt bist und wenn du niemand mehr hast. Da habe ich gemeint, haben Sie ein Kind? Kann ich jemanden anrufen? Meinte die Dame, ja, mein Sohn, der ist aber selber gerade im Krankenhaus. Und dann war das alles so. Und dann bin ich da gegangen und habe kurz Einblick in das Leben bekommen von diesem alten Ehepaar. Und das hat dann wieder so für Ernüchterung in meinem eigenen Leben gesorgt. So, ne? Und die Geschichte hat jetzt auch gar keine Pointe.
Nee,
außer, dass der Typ nochmal angerufen hat, vor 112 und sich bei mir beschwert hat, dass ich meinen Tonfall mal bitte ein bisschen ändern sollte. Ich glaube, dass ich da auch ein bisschen zu uns, ich bin in Stresssituationen manchmal.
Der hat extra bei dir angerufen hinterher und gesagt, ja. Herr Schulz, ganz kurz mal eben, alles richtig gemacht, aber der Ton, das muss nun wirklich nicht sein.
Wir brauchen diese Informationen, Herr Schulz. Sie müssen uns das sagen. Ich glaube, die haben mich erkannt da. Also ich glaube, wir auch.
Aber vielleicht
keine ist das Ahnung, weiß ich nicht
so
genau.
Rückrufe, alle Fälle, wo man nochmal gerüffelt wird, könnte der Grund sein, warum es so lange dauert, bis da jemand rangeht in Berlin beim Notruf. Ey.
Die Sache ist die einfach, das kann dir immer passieren, dass du einen Herzinfarkt hast oder sonst was und du bist angewiesen auf Hilfe. Und bei dem Mann war das jetzt so, der war nur gestört, er hatte keinen Herzinfarkt und er ist hoffentlich am Leben. Ich will morgen mal gucken bei denen, das ist jetzt nicht so weit von mir entfernt. Aber es ist nun mal so, wenn du Pech hast, hast einen Herzinfarkt, brauchen die halt 30 Minuten oder ähnliches und dann stirbst du. Es ist eine Sache, auf die du dich nicht verlassen kannst. Ich hatte auf einmal so eine Wut, ich war so wütend auf den Notruf, obwohl das natürlich völlig falsch war, weil ich überhaupt keinen Überblick da habe. Aber es ist nun mal so, es ist ein Glücksspiel, ob du am Leben bleibst, wenn es eine lebensbedrohliche Situation ist und der Notarzt rechtzeitig da ist. Das muss man sich immer klar machen. Es gibt kein Versprechen drauf, dass irgendwo eine höhere Instanz kommt und dich sofort befreit.
Vor allen Dingen in Berlin. Ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, als ich mal in Berlin eine Notrufsituation hatte. Das war eine größere Angelegenheit. Vielleicht sollte ich das in der Sendung nicht ausbreiten, weil es hat auch ein bisschen was mit der Sendung zu tun. Kannst du dich daran noch erinnern?
Ich kann mich nicht daran erinnern, dass es in Berlin...
Nee, wir zwei waren mal in einer Situation, wo wir in einer absoluten, totalen Notsituation, wo ich die Polizei angerufen habe und alle hinter der Bühne überhaupt nicht wussten, was los ist. Und weißt du das nicht mehr?
Du meinst unsere Weihnachtsshow.
Der erste Weihnachtszirkus im Tempodrom. Und dann habe ich da also das war selbe Abend, wo die Anschläge vom Breitscheidplatz waren. Mein Hotel war damals am Breitscheidplatz. Es war wirklich ein total weirder Abend. Wir waren mit ein paar tausend Leuten im Tempodrom. Und ich dann so, okay, unklare Lage, was machen wir denn jetzt? Und also, ich sag mal...
Da war ich so sauer noch auf dich, weil du mich nicht eingeweiht hast, weil du bist ja so handyaffin und ich habe da weiter moderiert und meine Gags gemacht, während du schon 10 Minuten...
Nein, ich saß am Laptop
und... Verfassungsschutz gesimst hast.
Nein, ich saß am Laptop und habe halt die Nachrichten reinbekommen und wusste, okay, wenn ich das jetzt hier auf der Bühne mache, wenn da gerade 2.500 Leute irgendwie oder 3.000 oder 5.000, keine Ahnung, wie viele Leute das waren, zugucken, ist vielleicht, wenn man jetzt eine Panik verhindern möchte, wenn du nicht genau weißt, ob da draußen jetzt wie beim Bataclan irgendwelche Typen mit Maschinengewehren durch die Gegend laufen, sollte man vielleicht nicht auf der Bühne anfangen, darüber zu reden. Man merkt dann aber, ich weiß noch genau, man merkte, wie dann langsam so die Leute rausgelaufen sind, die irgendwie auch irgendwie Handypieper dabei hatten.
Peter Balkuzzi zum Beispiel, der auch da im Publikum saß, der Neurochirurg
von der Charité. Genau, der ist rausgelaufen und Sanitäter, Polizisten, Feuerwehrleute sind so langsam, Entschuldigung, darf ich mal ganz kurz durch, alle weiteren haben dann irgendwie weiter geguckt und in der Pause, weiß ich noch, da war relativ schlimme Stimmung, weil wir nicht wussten, was draußen los war. Und ich habe dann die Bullen angerufen und das war wirklich ziemlich ein ziemliches Durcheinander an der Hotline da. Und da konnte mir auch keiner sagen, was man jetzt macht mit dem Veranstaltungssaal, wo ein paar tausend Leute sitzen, ob man die jetzt da drin lässt oder ob man da rausgeht. Naja, aber ich glaube, ich war auch nicht drauf vorbereitet.
Es war auch gerade überhaupt gar kein Vorwurf an den Rettungsdienst oder ähnliches. Ich selber bin auch nicht in Stresssituationen, ich der Souveränste immer. Es ist nun mal so, dass du halt irgendwie nicht genau weißt, wie schnell du gerettet werden kannst oder ähnliches. Das ist mir nur aufgefallen. Und es war einfach so eine tragische Sache, die mir wieder klar machte. Ich habe ja genau vor einem Jahr diese Altenheim-Dokumentation gemacht, dass mich das nun mal mit dem Alter und so, dass ich so manchmal denke, irgendwas, wir haben irgendwie eine Gesellschaft immer noch, die zusammenhält, wenn man das irgendwie so sehen kann, dass man irgendwie Leuten, die so alt sind, wir waren beide eigentlich viel zu alt, um da alleine zu leben, so fühlte sich das für mich jedenfalls an, dass man da was machen muss. Aber was man genau macht, das ist auch irgendwie wieder jetzt so dahergeredet. Auf alle Fälle hat mich das wieder so, ach, danach hatte ich richtig den Blues gestern, habe immer ein trauriges Lied geschrieben.
Kann ich voll verstehen. Und in solchen Situationen, wenn man jemandem hilft oder wenn man Zeuge von einem Notfall wird und dann übernehmen die Profis, man kommt sich danach dann schon so ein bisschen verloren vor und jetzt bist du wahrscheinlich genau in diesem Vakuum, wo du dich fragst, soll ich da nochmal hinfahren? Ist das aufdringlich? Wollen die mich da überhaupt haben? Irgendwie sagen die Kinder oder Enkelkinder dann, nee, der soll lieber weggehen. Ist denen das unangenehm am nächsten Tag?
Richtig. Ich würde am liebsten nochmal bei denen gucken. Das ist so 8 Minuten Fußweg von
mir. Das kann man doch machen. Es ist erster Advent. Es wird eh die dunkle Jahreszeit jetzt kommen. Und die Zeit, wo man so ein bisschen auf Leute zugehen kann. Schön Maske anziehen, nicht vergessen. Wie ist denn die Corona-Lage in Berlin? Ich bin ja zurzeit im Rheinland. Ist eigentlich alles soweit schlimm, wie immer.
Ja, es ist schlimm wie immer. Ich bewege mich nicht aus dem Haus. Ich versuche relativ früh aufzustehen. Aber es ist, glaube ich, inzwischen bei allen angekommen, bei allen vernünftigen Menschen, dass diese Lage wirklich nochmal ernst ist und dass dieser Virus nicht so einfach einzuschätzen ist. Ich glaube, dass selbst die Berliner das inzwischen gecheckt haben. Die Schulen haben noch auf. Wie findest du das, dass früher wahrscheinlich Schulferien sind?
Finde ich nicht
scheiße.
Finde ich nicht so schlimm. Ist mir egal. Schule finde ich sowieso nicht so wichtig. Die Kinder sollen schön vom Leben lernen. Auf der Straße sollen die lernen. Das ist ganz wichtig.
Ja, finde ich auch. Es ist eigentlich, also ich bewege mich wirklich nicht raus, außer mit Juri und versuche das Ganze irgendwie an mich so vorbeiziehen zu lassen. Das können manche Leute nicht so gut, wie wir selber das vielleicht können, weil wir immer noch irgendwie was zu tun haben. Und das ist ganz gut. Du hast auch heute schon wieder gedreht. Darf man darüber reden?
Darf man nicht drüber reden. Ich hatte einen sehr langen Tag und ich zwirbel mir echt jetzt hier Dominosteine, Linsensuppe und Bierchen rein. Auch wirklich deswegen, weil ich das erste Mal jetzt ein bisschen zur Ruhe komme. Ich muss eine Sache mit dir besprechen, die mich seit Wochen wahnsinnig macht. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Und ich oute mich schon wieder ein Produkt. Wir sind ja jetzt hier in der Privatwirtschaft. Da kann ich ruhig mal, ich mache keine Werbung für niemanden, aber ich kann ruhig mal sagen, ich benutze seit ich glaube 10 bin, Elmex und Aronal. So, ist mir scheißegal, wenn jetzt Zahnärzte
Aronal
sagen,
ist nicht so gut, habe
ich. Ja, ist mir scheißegal. Und zwar morgens Aronal und abends Elmex. Wie das die Werbung vor 30 Jahren gesagt hat.
Aronal ist Hundekot drin mit.
So, und jetzt ist Folgendes passiert. Es gibt diese beiden, also das sind zwei, für diejenigen, die es nicht wissen, das sind zwei Zahnpasten, Die benutzt man morgens, benutzt man die blaue und abends die rote.
Das weiß bestimmt noch keiner, Jan.
Wir hören, haben sehr viele dumme Leute bei Spotify, die von dieser rüber gewechselt sind und von Apple Music. Die muss man immer so ein bisschen mehr an der Hand nehmen, so ein kleines bisschen. Oder von anderen Podcasts, Gott bewahre. So, und es gibt morgens also die blaue und abends gibt's die rote. Und die kann man auf zwei Arten kaufen. Man kann die einzeln kaufen, man kann die aber auch für ein bisschen günstiger immer im Doppelpack kaufen. Das Problem ist jetzt aber, du weißt, ich bin ein pingeliger Typ, und ich achte auch ein bisschen auf den Pfennig. Na klar, weil man weiß ja nie, wie lange das alles noch hält und deswegen muss man immer gucken, dass man nicht irgendwie zu viel Geld ausgibt beim Einkaufen. Und ich habe mir vor einiger Zeit mal so eine Doppeltube gekauft mit beiden drin und habe die immer schön benutzt, gleichzeitig aufgemacht am gleichen Tag, morgens Aronal, abends Elmex. Jetzt ist es aber offensichtlich so, dass ich immer, wenn ich Elmex drauf tue, immer ein bisschen mehr mache als Aronal. Das heißt, die Elmex-Tube wird früher alle. Und jetzt ist wirklich Folgendes vor zwei Wochen passiert, das macht mich wahnsinnig. Jetzt ist die Elmex-Tube aus gewesen und ich habe mir eine einzelne Elmex-Tube nachgekauft. Die Aronal ist aber noch so voll, dass sie noch so. Und jetzt bin ich quasi aus dem Zahnpasta-Rhythmus rausgekommen. Ich kaufe sonst immer die doppelten, wo beide drin sind.
Jetzt ist das aber so, dass du nicht mehr synchron beide entleeren
sind nicht mehr,
kannst.
Meine Zahnpastas sind nicht mehr synchronisiert. Die Aronal und die Elmex sind völlig aus dem Tritt. Die Elmex ist noch voll und die Aronal ist fast leer. Und wenn die Aronal leer ist, ist die Elmex auch nicht so voll, dass man denkt, ach, ich kaufe mal eine Zweier, sondern schon so voll, dass man im Supermarkt auf keinen Fall eine Zweier holt, weil bringt ja auch nichts. Das
klingt wie eine Zwangsstörung.
Was mache ich denn da jetzt?
Würde ich mal untersuchen lassen. Das ist so ähnlich wie Leute, die nachts erstmal auch wieder aufstehen, weil sie gucken, ob der Herd noch aus ist. Das könnte zur Zwangsstörung werden. Ich würde mich von beiden Zahnpasten lösen.
Ja, ich habe mal, als ich so Schwierigkeiten in meiner Sockenschublade hatte, weil so viele verschiedene Socken da drin waren und teilweise auch einzelne, auch über Jahre, habe ich alle Socken mal weggeschmissen und mir nur 30 Paar von derselben schwarzen Sorte gekauft. Und davon, ehrlich gesagt, von diesem Move zehre ich bis heute. Das habe ich vor 10 Jahren gemacht oder sowas. Das war die allergeilste Idee. Alle Socken wegschmeißen, auch wenn die gut waren. Alle weggeschmissen und hab mir irgendwie 30 Paar schwarze Puma-Socken gekauft.
Ist halt es kommt ab 40 auch bei vielen Männern der modische Akzent, dass die Socken bunt sind. Hm. Wenn irgendwie, das fällt mir auf, dass das bei vielen so ein flippiges kleines Accessoire wird, dass die Socken so eine kultige rosa Farbe haben.
Hat nicht Joko auch ein Socken-Start-up, wo man irgendwie Fahrrad?
Na klar, aber das ist doch schon lange, natürlich. Aber da hat einer mal untergeschrieben, die Werbung war, der Mann von heute trägt Socke. Und da hat jemand drunter geschrieben, das ist nicht wahr. Der richtige Mann trägt Strumpf. Und das ist nämlich auch das Ding, diese kleinen kurzen Socken. Früher hatte ich noch richtige Strümpfe und ich habe mir jetzt mal wieder so eine hohe Strümpfe gekauft.
Super, Strapse.
Und so Art Strapse, also hohe Strümpfe gekauft. Ah. Und wenn ich vorm Spiegel stehe und die so hoch gemacht habe und meine Unterhose anhab, dann sehe ich aus wie ein Toyboy, wie ein alt gewordener Toyboy von irgendeiner großen schwulen Legende. Der mich schon lange nicht mehr angerufen hat, weil meine besten Zeiten vorbei sind. Ich sehe aus wie so ein Toyboy, der wenig Anrufe kriegt.
Olli, wir haben in der letzten Sendung über einen Podcast gesprochen und ich glaube, ich habe mit den beiden Podcast-Leuten nicht Kontakt aufgenommen. Ich habe aber über Gerüchte gehört, dass dieser Zeitsprung-Podcast, den ich jetzt schon mehrfach erwähnt habe, erstmal ist wohl letztes Mal der Server kaputt gegangen bei denen und dann hat sich wohl irgendjemand beschwert, der die Marke Zeitsprung registriert hat und jetzt müssen die ihren Namen abgeben. Die machen seit Jahren und jetzt ist irgendein Idiot auf die Idee, also ein Idiot nehme ich jetzt mal zurück. Entschuldigung, habe ich mir so rausgerutscht. Ich habe aber auch schon eine Linsensuppe drin. Und ist auf jeden Fall irgendein geschäftstüchtiger Typ auf die Idee gekommen, jetzt zu sagen, ja, ist meine Marke, ihr müsst euch jetzt umbenennen. Und ich habe mit denen wirklich keinen Kontakt und ich weiß auch nicht, ob das jetzt stimmt, aber ich würde einfach mal ein paar Alternativen anbieten, wie der Podcast, der Geschichte-Podcast sonst heißen kann. Habe ich mir extra aufgeschrieben. Zeitmaschine, zurück ins Glück, zurück in die Vergangenheit, auf Wiedersehen, so schön war es früher. Und die zwei Historiker und ihre coole Geschichte. Das ist ein bisschen für die Experten.
Okay. Ja.
Also statt Zeitsprung.
Was ist denn mit Zeitausschnitt?
Zeitausschnitt, genau, ist auch nicht schlecht.
Mhm. Oder den ist einfach der kultige History Podcast.
Ja.
Irgendwie so.
Oder Zeit und Zeitig.
Geschichte für einfache Leute.
Ja, nochmal riesen Sorry dafür. Trotzdem, solange der Podcast noch Zeitsprung heißt, vielleicht heißt er inzwischen auch ganz anders. Ist ein toller Podcast und
ich finde auch, dass das ein super Podcast ist. Hast du viele Leute, glaube ich, mir glücklich gemacht. Die haben, habe ich auch in Nachrichten bekommen, dass die entdeckt haben.
Es ist mir mega unangenehm, dass ich so rülpsen muss.
Aber ja. ich bin wirklich im Feierabendmodus. Und das ist genau die richtige Stimmung für Fest und Flauschig. Ich muss mit dir über noch eine Sache reden. Ich habe nämlich diese Woche.
Gerne.
Ich habe was gemacht für mich. Und zwar. Ist wirklich die Sendung mit der Werbung. Wir sind in der Privatwirtschaft. Ich kriege von niemandem Geld, aber ich mache ab und ich habe eine guilty pleasure habe ich diese Woche mir reingepfiffen. Ich bin im Rheinland zurzeit wegen der Fernsehsendung. So und da wird viel gearbeitet und alle sind wirklich happy und froh und die Sendung macht Spaß und ist wirklich echt cool. Aber es ist viel Arbeit und habe ich mir gedacht, diese Woche belohne ich mich mal. Und es gibt so eine Burgerkette, die gibt's auch in Berlin. Ich sag jetzt nicht den Markennamen. Es ist weiß und rot und die ist auch am Kudamm. Ne, weißt du, welche ich meine? Hier?
Die so ein bisschen coolig. Ja,
genau. So, und da gibt es von dieser Burgerkette, das erinnert mich zum einen mal an New York und es gibt zum anderen da einen derart leckeren Burger. Der ist so lecker,
dass muss man sagen, der ist schon relativ lecker. Vermisst du eigentlich New York noch sehr gerade?
Einfach die Fresse.
Wie so, fest ist mit deinen
Freunden?
Hast du die Kontakte zu den Freunden in New York gehalten?
Ich habe wirklich Kontakt zu jemandem in New York aufgenommen. Das erzähle ich dir gleich in der Pause, wenn das Mikrofon aus ist, weil da wirst du nämlich Bauklötze staunen. Jemand aus Long Island hat sich bei mir gemeldet. Per Instagram.
Ich kann auch so eine peinliche Geschichte erzählen.
Kann ich mal ganz kurz mein Guilty Pleasure noch kurz erzählen? Ich habe gedacht so, okay, es gibt in Köln, also die nächste Großstadt, gibt es diesen Laden nicht. Aber es gibt zwei Läden, einen in Düsseldorf und einen in Bonn. Und ich habe gedacht, okay, es ist zwar 35 Minuten Fahrt, aber ich fahre jetzt einfach dahin und kaufe mir einfach einen Burger. Hab mir so eine Styroporbox mitgebracht. Ich wollte ihn nicht auf der Fahrt essen. Ich wollte ihn wirklich genüsslich alleine zu Hause vom Fernseher essen. Bin hingefahren, hab mir in der Fußgängerzone in Düsseldorf, neben dem Foodlocker, ist da dieser Imbiss, hab mir einen Burger bestellt, den da rausgeholt, darf man ja sich nicht reinsetzen, in die Box getan, bin wieder eine halbe Stunde zurückgefahren nach Pulheim, hab mich vor den Fernseher gesetzt und hab den innerhalb von 10 Minuten weggeatmet. Und danach, und das ist jetzt das, wo ich dich mal fragen wollte, ob das auch bei dir so ist. Es gibt wenige Essen, wenn man die isst, dass man danach ein derartiges Völlegefühl hat, dass man weiß, das bleibt für 2 Tage. Bei mir sind es genau 2 Sachen. Und zwar, das schlechte Völlegefühl ist bei mir immer Burrito. Wenn ich ein Burrito esse, denke ich jedes Mal, oh, das mache ich nie wieder. Das mache ich nie wieder. Nee, beim Griechen ist es nicht so schlimm, weil da weiß ich immer, da mache ich immer extra Tzatziki drauf und da hört dann der Knoblauchsensor, sagt dann irgendwann schon stopp, bevor der Magen sagt stopp. Sagt die Knoblauch Fahne schon. Nein. Und das zweite ist eben dieser Burger. Cheeseburger mit allem drauf. All the way. Kostet 10 Euro. Also echt teuer, aber auch echt lecker. Und danach
war ich... Wir haben aber auch die Leute, die es herstellen, Pomade im Haar und tragen diese schwarzen Handschuhe,
Nein, das ist wirklich, war wirklich mega lecker. Aber hast du auch ein Essen, was du isst und wo du weißt, danach bist du für 2 Tage komplett außer Gefecht, aber einmal im halben Jahr musst du dir das reindrücken?
Also für 2 Tage bin ich von keinem Essen realistisch.
Ernsthaft?
Ehrlich gesagt, aus dem Gefecht. Das gibt es für mich nicht. Es gibt nur das Gefühl, dieses Völlegefühl, das habe ich beim Griechen oder generell mit irgendwas, auch wenn ich mir einen leckeren Eintopf mache, der mir so gut schmeckt, dass ich noch einen Nachschlag nehme, obwohl ich eigentlich schon komplett satt bin. Und dann auch dieses Gefühl, dieses komatöse Gefühl von rumliegen und man kann nichts mehr machen. Das kenne ich beim sehr guten Essen. Das ist bei mir aber wenig bei Burgern, wenn ich ehrlich bin, weil ich finde, dass das immer relativ schnell wieder verschwindet. Also ich weiß nicht, was da noch mit drin ist.
Ich frage mich das auch, was da noch mit drin ist. Das ist auf jeden Fall so ein ganz matschiges Brötchen und man kann das auch, man isst das und es fällt wirklich die Hälfte auseinander. Das mag ich normalerweise überhaupt nicht, aber ich weiß nicht, wie die das machen, aber es ist wirklich ein sehr, 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 sehr guter Burger. Und da kommen auch diese ganzen komischen, wir haben einen kultigen Burgerladen aufgemacht hier im gentrifizierten Viertel, Dinger nicht mit. Das ist schon als eine Kette, aber ist wirklich, also muss ich mal sagen, ist wirklich top.
Guilty Pleasure. Ich kann das voll verstehen. So ein guter Burger, wo der Käse oben geschmolzen ist, eigentlich eins ist mit dem Fleisch schon und dann, das ist schon wenig, am besten keine Tomate drauf und wenig Gemüse, sondern wirklich die rudimentären Bestandteile des Burgers und die aber auch verifiziert, genau überlegt, welcher Käse, welches Fleisch, welcher Brot, dann ist das ein richtig guter Burger. Ich muss sagen, ich bin neulich durch Friedrichshain gefahren. Das Hipsterviertel, über das ich gerne meine Witze mache, über diese ganzen kleinen Läden, wo Leute sich selbst verwirklichen. Aber in dieser Scheißzeit, in der wir leben gerade, es tun mir auch selbst diese Leute leid, selbst wenn ich da nicht unbedingt immer reingehe oder wenn mir das alles zu aufgesetzt ist, so ähnliches. Ich gehe an einer kleinen Konditorei vorbei in der Wühlestraße und dann stehen da so leckere Kuchen und dann habe ich mir einfach 4 Stück geholt und denk so, jeder Scheißladen hat's gerade. Man kann über auch noch so wenig Sachen, das nervt mich an Corona, so wenig Sachen, über die man sich gerade lustig machen kann, weil alle gerade in der Krise sind, auch die kleinen Hipsterläden. Und bevor da überall ein Amazon-Store reinkommt oder irgendwas anderes, möchte ich doch gerne, dass diese Typen und auch wenn sich mit irgendeiner Scheiße selbst verwirklichen, ihre Läden behalten und wünsche ihnen alles Gute.
Oh, da, ja. Warum denn mal nicht?
Ich bin so piesig, vielleicht liegt es auch an der Oma-Geschichte. Ich habe heute gar keinen Wut oder Hass oder irgendwas in mir. Sowieso in letzter Zeit wenig. Wie geht's denn dir? Du musst ja eigentlich in der Rolle des Fernsehmoderators momentan bissig sein. Fällt dir das schwer?
Ja, also für die Sendung ist das einigermaßen so eingeübt, dass das ist schon okay. Aber es ist irgendwie eine andere Bissigkeit als früher. Und das ist wirklich, ist jetzt die vierte Sendung gewesen. Also einen Monat läuft die Sendung schon. Mhm. Und das ist wirklich ein ganz anderes Gefühl als früher, wurde so immer, sind wir donnerstags bei ZDF Neo gewesen und da hatten wir so, wenn es hochkommt, immer so 400.000 Zuschauer. Also wir mussten uns richtig anstrengen. Und das ist jetzt tatsächlich am Freitagabend was völlig anderes. Und es ist so ein bisschen, fühlt sich das an wie, ah, okay, man muss Fernsehen nicht immer nur mit Schreierei machen, sondern man kann das auch einfach mal so, dass man sich mal um Inhalte kümmern kann und um eine Redaktion und dass Leute auch nicht irgendwie, also dass jetzt nicht, keine Ahnung, 70 Praktikanten 48 Stunden am Tag arbeiten, sondern einfach eine vernünftige Redaktion gut strukturiert an Inhalten sitzt und alle daran Spaß haben und trotzdem das am Ende lustig ist. Das ist irgendwie, fühlt sich irgendwie gar nicht ganz gut. Ich bin eigentlich auch nicht so richtig wütend. Ich wollte aber, weil wir letztes
Mal... Ich bin schon manchmal wütend, aber ich habe momentan keinen Bock, Hass zu verbreiten oder schlechte Laune oder irgendwas.
Das habe ich eigentlich Also Hass verbreiten.
Obwohl ich das ja sehr, sehr gerne auch mal mache. Aber momentan hoffe ich einfach, dass irgendwie das Ende des Jahres irgendwie für alle ein bisschen harmonisch wird und so. Auf einmal habe ich sowas... Ich bin selber ein bisschen... Aber das ist natürlich auch so, wir sind verwundbar, weil wir Kinder haben und so. Aber auf einmal fängt man so an, so hoffentlich wird Weihnachten ein bisschen schön. Es geht mir gar nicht darum, alle Verwandten zu sehen. Und mir geht es auch nicht um die Schlagzeile in den Zeitungen. Wird Weihnachten ein schönes Fest? Es geht darum, dass alle am Ende des Jahres halbwegs eine gute Zeit haben sollen und irgendwie einen Ausklang finden sollen, der okay ist für sie. Das wünsche ich wirklich jedem, tatsächlich gerade. Vielleicht hängt das gerade wirklich mit meinem emotionalen Seitenschlag, mit dem, der mir gestern passiert ist, zusammen.
Aber ja, so ist weil gerade. Man dann überlegt, wie feiern die eigentlich Weihnachten und überhaupt jetzt mit Corona. Und ich glaube ehrlich, also ich habe ja auch sehr alte Verwandte und alte Bekannte und alte Nachbarn, die wirklich alt sind und auch für die das alles nicht so ein... Für uns ist das schon scheiße, aber wenn du weißt, da draußen dieser Spaziergang zum Apotheker könnte mein letzter sein, weil ich mich bei irgendeinem Idioten anstecke, der mich an der Bushaltestelle anhustet. Das ist, wenn du halt 89 oder 90 oder 83 bist, eben nochmal was ganz anderes. Und gerade jetzt aufs Weihnachtsfest, was glaube ich eh für alte Leute nochmal eine Spur wichtiger ist. Ich finde so, Weihnachten ist für Kinder wichtig, dann hast du so ab 20 so eine Zeit, wenn du nicht mehr bei deinen Eltern bist, bis du dann irgendwie selber Kinder hast, wo Weihnachten nicht so wichtig ist. Und selbst wenn du deinen Eltern bist, ich kann das schon, weißt du, als Elternteil weißt du schon, okay, das kriegt man schon hin, dieses Jahr dann nicht zu alten Leuten zu fahren. Aber die alten Leute sitzen zu Hause und denken, das ist eigentlich das Fest, das einzige Fest, wo sie immer alle kommen. Und zwar auch wirklich, ich glaube, ich war Weihnachten immer in Bremen, mein ganzes Leben lang. Ich habe noch nie ein einziges Weihnachten ausgelassen. Noch nie. Ich war nie irgendwo anders.
Ich kann mich an Jahre erinnern, wo es mal anders war, aber die letzten 10 Jahre oder so war das immer im Kreise der Familie. Wo du gerade Bremen sagst, was ganz anderes, bevor ich vergesse, ich höre so einen fantastischen Podcast, nämlich, der von Bremen 4, deiner alten Wirkungsstätte, auch produziert wird oder da ausgestrahlt wird, mit Bastian Pastewka, und der heißt Kein Mucks. Und Bastian Pastewka präsentiert jede Woche oder alle 2 Wochen, ich weiß nicht genau, in welchem Rhythmus das läuft, eine alte Kriminalgeschichte, die produziert wurde in den 60er, 70er Jahren, erzählt er einiges zu. Das ist alles aus den Archiven von
Krimi,
Bremen
also ein Hörkrimi.
Und das ist wirklich toll.
Ein Hörkrimi ist das, oder wie?
Ja, es sind immer Krimis, 60er, mit Hans Petsch, mit diesen alten legendären Stimmen, die wir alle irgendwie noch kennen. Und das sind immer Krimis, die gehen immer 60 Minuten, 40 Minuten, wird präsentiert von Bastian Pastewka. Und das ist wirklich so eine geile Nummer zum Einschlafen oder auch abends zum Runterkommen. Ich liebe diese Krimis, ich liebe die Art, wie da geredet wird. Und wir haben in Deutschland echt eine große Hörspielkultur, die irgendwie, glaube ich, weltweit unvergleichlich ist. Die wurde auch vom Radio und genau von solchen Sendern wie Radio 4 sehr gefördert.
Radio Bremen ist, glaube ich.
Radio Bremen, ja.
Genau.
Sagt man nicht Bremen 4? Ist das falsch?
Radio Bremen 4 ist ein Sender, genauso wie HR3 oder NDR 2. Es gibt Radio Bremen 1, früher gab es Bremen 2, gibt es wieder Bremen 2. Und dann gab es Bremen 3, Bremen 4 und dann gab es jetzt in Bremen 5, gab es, glaube ich, nicht. Aber
ich bin ja im Hamburger Umfeld vom NDR aufgewachsen, aber mit der Zeit habe ich wirklich kennengelernt, dass Radio Bremen unfassbar gute Sachen immer schon gemacht hat. Was auch daran liegt, dass da auch die geografische kleine Stadt neben der großen Big Player Stadt die Möglichkeit hat, den kleinen Scheiß zu machen, den man vielleicht im Mainstream Radio nicht macht, obwohl Radio, also ich meine, die haben ja mit Loriot und so schon immer große Leute.
Ja, aber pass auf, historische Frage, warum gibt es Radio Bremen? Warum gibt es das überhaupt?
Weil die sich abgegrenzt haben
vom weil die keinen Bock hatten,
Radio Hamburg zu hören.
Es gibt ja auch Radio Hamburg, also Hamburg hat ja auch keine eigene Rundfunkanstalt, sondern war immer beim NDR oder ganz früher beim NWDR. Das liegt daran, dass Bremen amerikanische Besatzungszone war nach dem Zweiten Weltkrieg. Alles drumherum war englische Besatzungszone, also Westdeutschland und runter bis an die Grenze von Nordrhein-Westfalen und Norddeutschland war alles britische Besatzungszone. Der Süden und der Südwesten waren amerikanische Besatzungszone. Aber weil die Amerikaner auch einen Hafen brauchten, haben die nach dem Krieg eben Bremen besetzt und das war eben amerikanische Besatzungszone. Immer noch geile Geschichte. Meine Oma erzählt immer von den schwarzen Soldaten und von Elvis, der in Bremerhaven gelandet ist. Deswegen, ja, weil das zur amerikanischen Besatzungszone gehört. Und deswegen gab es damals eben auch einen eigenen Staatsvertrag, ein eigenes Rundfunkdings da, Radio Bremen. Und immer der Stachel im Fleisch vom westdeutschen, vom norddeutschen Rundfunk. Der NDR umschließt wie Niedersachsen und Norddeutschland, ja, Bremen. Und da hat sich der WDR immer zusammengetan mit Radio Bremen.
Nachdem, mit Johnny Otten auch, der hat auch dafür gesorgt.
Nee, weil es gab ja früher den NWDR. Mit
Johnny Otten und Uwe Reinders,
die haben Nordwest, dafür gesorgt. Ich erzähle gerade die Geschichte von Radio, ja, Bremen. Mann! Nordwestdeutscher Rundfunk. Und dann haben die sich getrennt voneinander, weil die Stress hatten miteinander. Die hatten Beef. Der Norddeutsche Rundfunk wollte irgendwie mehr Solo in Richtung Rock gehen. Und der Westdeutsche wollte mehr Singer-Songwriter machen. Und dann haben sie sich getrennt. Und Radio Bremen war immer der Stachel im Fleisch vom NDR und immer nah am WDR dran. Also die Wege von Radio Bremen zum WDR waren immer viel kürzer als zum NDR. Und ich sag ganz ehrlich, ich habe ja wirklich jahrelang beim NDR gearbeitet. Er hat wirklich den NDR verachtet, also ganz ehrlich. Und ich habe mich immer gefreut, wenn die Leute in Oldenburg gesagt haben, wir hören gern Bremen 4, wir fühlen uns bei Bremen 4 einfach aufgehoben, haben die Leute in
Oldenburg. Obwohl man sagen muss, dass der NDR damals auch glorreiche Sendungen hatten, wie der Club mit Günther,
ja,
Fink oder die Welle Nord mit Günther von Hagen, Körperwelten fürs Ohr. Nee, mit, wie heißt er nochmal, Willem Dinklage und so. Da gab es auch schon gute Sachen. Trotzdem muss man sagen, Radio Bremen, wirklich sehr gute Sachen gemacht. Wenn wir schon dabei sind, packen wir jetzt noch ein paar Songs auf die Fidi- und Bumsi-Liste. Mhm. Chamberlain haben seit, ich glaube, 12 Jahren das erste Mal eine Platte gemacht. Kennt ihr alle nicht? Emo-Band. Und das ist echt
war
meine
Präsident,
Platte des Jahres.
Chamberlain. War man Premierminister von Großbritannien. Neville, ja, Chamberlain, und hat dann später eine Emo-Band aufgemacht.
Hat eine Emo-Band gemacht und erst nach 12 Jahren wieder eine Platte veröffentlicht und diese Platte ist fantastisch. Und hört euch jetzt mal diesen Song an. Calling All Cars. Ich liebe das Lied. Das ist gerade mein Morgen- und mein Abend- und mein Mittagslied. Dann packe ich noch mit drauf eine Band, die mir also zugeschickt wurde. Ihr könnt weiterhin eure Songs und eure Bands zuschicken. Ich weiß nicht, ob ich alles hören kann, aber O-Rouge. E-O oder Ö-Rouge. Oder
Ö-Rouge.
E-A-U. Also wir sagen und dann Rouge, Rouge, R-O-U-G-E. Das ist eine junge Newcomer-Band, die schon seit ein paar Jahren aber Mucke macht.
Rotes
Jetzt haben
Wasser.
Sie auch endlich ihren Song Rouge und mit dem Song I Know That You Know ganz neu rausgekommen. Viel Erfolg damit, Jungs. Und dann packe ich noch den Mann rauf, der mir Ole empfohlen hat. Der heißt Nisse, ist selber Musiker und macht sehr eigenwillige Musik. Ich habe mich ein bisschen reinhören müssen. Und er hat mir damals, wir haben uns kennengelernt über Finn, hat er mir den Ole vorgestellt, der so tolle Songs macht, den wir hier raufgepackt haben mit dem Song Dunkel. Jetzt habe ich mir Nisses Songs mal angehört und er führt einen eigenen Stil, den ich ziemlich cool finde. Er hat einen Song gemacht mit Was? Der auch bei uns in der Sendung war, der große Star. Hier, die Brüder, die Kaulitz-Brüder.
Bill!
Mit Tokyo Hotel. Bill hat er tatsächlich einen Song und einen mit Nikolai Kinski. Ich packe aber einen anderen Song, auf den mir richtig gut gefallen hat. Hier ist Nisse noch mit Everything. Den hört ihr euch mal an, diese drei Songs. Und jetzt kommt Böhmi noch mit seiner Musikauswahl.
Weil es ein trauriger Anlass diese Woche, wünsche ich mir von Madonna Like a Virgin, weil sie diese...
Oh Gott, das ist tatsächlich so, dass einige Leute, aber hast du das auch gesehen, dass einer hat gesagt, goodbye Karl Dahl und hat ein Foto mit Didi Hallervorden gepostet.
Das war doch mein erster Witz, als du mir das geschickt hast. Karl Dahl ist Palim Palim zurückgeschickt.
Und stimmt.
Es ist tatsächlich, muss man mal sagen, also ich habe Karl Dahl kennengelernt, du auch, er war ein Mann des harten Humors. Das ist ein Witz, ich glaube, ganz im Sinne von Karl Dahl, der auch kein Blatt vom Mund genommen hat. Maradona ist gestorben und ich möchte gleich eine ganz kurze Stilkritik richtig trauern um Maradona in der Sendung haben. Das hat wieder Bremen-Bezug, mehr dazu gleich bei Fest und Flauschig. Wir machen kurz ein kleines Päuschen und ich drücke mir noch ein paar Dominosteine rein. Und ich weiß, dass dieses Geräusch, was ich hier mache, das lieben die Leute. Ich habe, guck mal, siehst du, ich habe so einen kleinen Metallbadplug.
Naja, die denken immer alle, dass ich sowas mache.
Nee, ich bin das.
Bekommen. Hör mal auf, irgendwie an deinem Cockring zu spielen.
Ich habe hier so einen kleinen, mir in so einem Spezialitätengeschäft für Leute ab 40, die Erotik mal was Erotik mal ganz neu denken wollen, so ein Gewinde, das ist aber, kann man in den Po reinschrauben und hier ist einfach so ein Schlumpfring drauf.
Es ist ein Buttplug,
sagst du. Es ist ruhig, es ist ein Butt, ein metallener Buttplug und da ist so ein Ring drum, den kann man auch über den Penis stülpen, man kann den aber auch einfach abdrehen, guck mal so, kann man damit einfach ganz schön spielen und Leute nerven. Dieses Geräusch.
Hast du jetzt echt Madonna Like a Virgin auf die Liste gepackt?
Maradona mit Like a Virgin, Virgin. Das war, nachdem er gemerkt hat, auf dem Platz ist er ein bisschen zu pummelig.
Aber Maradona hat noch geilere Songs.
Maradona?
Aber du willst den Song, ne?
Ja, Like a Virgin, einfach mal so.
Als Ray of Light oder sowas.
Nee, Alter, Ray of Light ist ein scheiß Song.
Wieso, das war die Phase, wo sie sich mit Henna bemalt hat.
Wir reden gleich über alle Phasen von Madonna und richtig trauern über Maradona gleich hier bei Fest und Flauschig.
Ich habe gestern einen Brief gekriegt, aber aus Elmshorn. Aus Elmshorn. Machen Sie sich mal einen Begriff. Elmshorn. Das gehört zu Schleswig-Holstein oder so. Elmshorn.
Elmshorn.
Kielmäßig. Elmshorn. Mach ich nicht. Elmshorn. Nö. Elmshorn, das gehört zu Schleswig-Holstein oder so. Elmshorn, Richtung Kiel mäßig. Elmshorn, nö.
Ja. Nö, sag ich da. Hier ist Fest und Flauschig. Es ist wieder mal Sonntag, es ist der erste Advent und wir stehen euch stabil zur Seite. Wenn es heute noch Familienbesuche gibt, macht die Wohnung sauber. Wenn die Eltern noch kommen, wenn irgendwie, bisschen jetzt mal schön machen alles. Raus aus der Verwahrlosung, das ist das Motto der Sendung. So heißt die Sendung auch, raus aus der Verwahrlosung.
Raus aus der Verwahrlosung, das ist ein sehr gutes Motto. Olli, bevor wir zu... Ich weiß jetzt schon, es ist ein Highlight, was du gerade mir vorgeschlagen hast. Ich habe mich da gerade durchgeklickt. Wenn ihr wisst, dass die Sendung 3 Stunden lang ist, dann liegt das daran, weil Olli mir gerade in der Pause eine Seite gezeigt hat, über die wir jetzt wahrscheinlich 3 Stunden reden müssen. Gleich. Ich möchte ganz kurz noch einmal über Maradona reden und über eine Stilkritik über den Tod von Maradona. Das ist ein absoluter Nationalheld. Ich habe im Internet gelesen den Satz, lebe stets dein Leben so, dass nach deinem Ableben 3 Tage Staatstrauer ist. Aber das ist wirklich, also ein 60-Jähriger, der sein Leben wirklich gelebt hat, ist eine absolute Fußballlegende in Argentinien. Und ich bin in dieser Woche wirklich über einen Trauerbeitrag des SV Werder Bremen gestoßen. Ein schöner Zusammenschnitt, also wo ich gedacht habe, es ist irgendwie vielleicht ein kleines bisschen gemein, weil ein Spiel, den SV Werder Bremen, das den SV Werder Bremen verbindet mit Diego Maradona. Weißt du welches? Oder ist das als Hamburger? Hast du keine Ahnung. Europacup 1989.
Und da hat er gespielt bei
SSC Neapel gegen Werder Bremen. So, es war auswärts 3-2 und dann im Weserstadion ein 5-1. Ein 5-1. Nachdem das auswärts...
Für Bremen.
Für Werder Bremen. Und unvergessen, krass. Ich weiß noch, wie ich da damals mit meinem Vater vorm Fernseher gesessen. Das war wirklich ein absolutes Highlight. Und es hatte damals Uli Borowka die Aufgabe, sich um Diego Maradona zu kümmern. Uli Borowka musste die ganze Zeit hinter Diego Maradona her Mann decken. Und der hat einfach so zugemacht. Das war wirklich. Und dann hat Werder Bremen zum Tod von Diego Maradona einfach die Zusammenschnitt veröffentlichten Video vom 5-1, wo SSC Neapel 5-1 verloren hat. Hat dann so die schönsten Momente waren beim Aufwärmen von Diego Maradona, wenn er den Ball so hochgeschossen hat. Im Spiel hatte halt Uli Borowka und wenn der es nicht reicht, irgendwie noch Rune Bratzit und Frank Neubart auch mit dazu. Und Mirko
Botar. Ja, die hatten eine starke Abwehr, die Bremer, damals, muss man sagen. Ja, also richtige Kanten gewesen.
Der konnte überhaupt nichts machen. Und dann hat Werder damals den Europacup gewonnen gegen SSC Neapel. Das war wirklich eine unfassbare
Sensation. Ja, ich erinnere mich ganz schwach tatsächlich an dieses Spiel. Maradona, Schatten und Licht, sagt man ja immer so schön in den Nachrufen.
War gern nackt. Ich habe viele nackte Bilder gesehen in den Nachrufen. Wie er auf einer Bank saß und nur so ein Handtuch umgelegt. Und dann habe ich Gary Lineker, ist es richtig?
Ja. Gary Lineker aus England, ja.
Genau. Ein Fußballkommentator hat erzählt, das sei so, also muss man im Original sehen, ich kann es wirklich nur schlecht nacherzählen, aber es sei beeindruckend gewesen, selbst als jemand, der gespielt hat mit Maradona und wesentlich jünger war als Maradona, er hat ihn einmal auf dem Platz gesehen und Maradona hätte den Ball genommen und hätte den einfach wirklich mit vollem Anlauf nach oben geschossen, richtig so hoch er konnte und der Ball ist wieder runtergefallen, er hat ihn wieder mit dem Fuß aufgenommen und das habe er 13 Mal gemacht, ohne dass er irgendwie 30 Schritte nach vorne oder hinten laufen musste. Der hatte so ein Koordinationsvermögen und seine ganzen Mannschaftskollegen, Gary Lineker sagte das, haben es vielleicht 3 oder 4 Mal geschafft und Maradona 13 Mal den Ball mit volle Kanone nach oben geballert, senkrecht hoch, mit dem Fuß wieder aufgefangen und wieder
unglaublicher Fußballer gewesen, unglaubliches Ballgefühl gehabt, eine Sensation damals gewesen, dieser Typ. Und ich habe den damals geliebt, das war genau die Zeit, wo ich ihn ein Kind war und mich für Fußball interessiert habe. Und dann hat man das alles mitbekommen. Seine Schattenseiten und seine große Affinität für Drogen und für Kokain, die ihm dann letztendlich auch zum Verhängnis wurde. Genauso wie seine genialen Streiche auf dem Platz und auch sein unglaubliches Ballgefühl. Es war, ich habe diese Dokumentation vor langer Zeit hier mal irgendwie empfohlen, Maradona, der Goldjunge. Und es gibt wohl noch eine neue Doku, die habe ich noch gar nicht gesehen, die noch besser sein soll. Und da sieht man auch mal diese Leidenschaft, mit der er gearbeitet hat und gekämpft hat und gespielt hat. Und er kommt aus armen Verhältnissen. Er hat bei dem kleinen Verein angefangen in Argentinien, Boca, oder ich weiß den Namen gerade nicht, und hat da auch noch seine letzte Saison zu gespielt. Für die Argentinier ist er ein unglaublicher Nationalheld. Ich kann das verstehen mit den drei Trauertagen. Er ist jemand, der aus der Gosse kam und zum größten Fußballer der Welt wurde. Und dann gibt es diese wirklich verhängnisvollen Aufnahmen von der letzten WM, wo er in engem Privatflieger ist, mit einem riesigen weißen Beutel. Man kann annehmen, was das war. Er wurde umgarnt von vielen reichen Menschen, die sich mit ihm brüsten wollten, die ihn auch gerne, glaube ich, irgendwie supportet haben in seiner Drogensucht und Ähnlichen. Und er selber kam da nicht raus. Hat, glaube ich, in seinem Drogenentzug in Kuba, habe ich irgendwo gelesen, 3 Kinder gezeugt und war ein Lebemann auf allen Seiten. Ich kann mir schlecht ein Urteil bilden über ihn als Mensch, habe ihn nicht kennengelernt, aber als Fußballer war wirklich ein Hingucker und eine Sensation.
Ja, so. Und jetzt, Olli, jetzt kommen wir, nachdem wir...
Jetzt kommen wir zu einer Sache, die auch mal wieder... Jan, wir schenken uns...
Bisschen Humor, Aber und auch was Schönes jetzt zu Weihnachten. Ich, das ist
eine, ich würde was Schönes. Idee. Ich habe eine Seite entdeckt und das ist genau das Richtige für dich. Und ich würde mein Geld für dich spenden, ja? Bald ist der Weihnachtszirkus, wir haben noch ein bisschen Zeit. Und da soll ich auch was Schönes irgendwie empfangen. Es gibt die Seite Fandreams. Ich habe dir gerade den Link geschickt, ja? Und da gibt es Prominente, die ihren Shoutouts an Freunde oder an irgendwelche Leute, die das richtige Kleingeld haben, raushauen. Und hier gibt es eine große Liste, die ich gerne mal mit dir kurz durcharbeiten möchte. Ihr könnt jetzt auch alle auf fandreams.de gehen und da können wir mal zusammen gucken. Ich also sehe ja schon kurz, 2 Leute, wo ich kurz, genau wüsste, da würdest du dich freuen, wenn du
von denen Shoutouts richtig verstehe, also man kann da jetzt Geld bezahlen und dann nimmt diese Person dann für einen Gruß auf oder was? Kann man
ja, so 30 Sekunden und kriegt dafür das Geld, was hier eingefordert wird. Das ist das neue Ding, wo wir nämlich nicht mehr mitkommen. Onlyfans, Jan. Was machst denn du, wenn unsere Show mal bald vorbei ist, wenn wir beiden abgesetzt werden? Dann musst du auch sehen, wo du bleibst. Und dann gibt's für dich noch Onlyfans oder fandreams.de, wo so gute Leute wie ganz rechts außen oben, wer ist das? Wer bietet dafür
50 Euro? Klaus und
Klaus, sehe ich da. Klaus und Klaus.
Also das ist eine Seite, auf der man Grußbotschaften buchen kann. Und das willst du mir schenken zu Weihnachten, oder wie?
Du suchst dir jetzt einen Prominenten aus. Ich zahle das aus meiner Tasche und kriegst dann von eine Promi-Botschaft von dem Prominenten, den du dir heute aussuchst. Das sind geile Leute bei René Weller, 99 Euro. Das wirst du mir wert, Bömi.
Und das Allergeilste ist ja, dass die Leute da unter einen Preis haben. Also du siehst dann, wie prominent die sind anhand, wie teuer das ist. Je teurer, desto prominenter. Zum Beispiel Evil Jared Hasselhoff. Der von der Bloodhound Gang, 99 genau. Euro.
Viel bei Joko und Klaas auch, glaube ich, in der Sendung war.
Klaus und Klaus allerdings nur 59 Euro. Das ist die Frage, beide zusammen oder alleine?
Nee, ich glaube beide zusammen. Ich finde aber auch, dass Evil Jared nicht so viel kosten sollte.
Aber ganz kurz, weil Klaus und Klaus...
99 Euro, Klaus und Klaus, die hatten Hits wie an der Nordseeküste und Ähnliches. Auch das, wenn der eine Klaus inzwischen raus ist. Pferd auf dem Flur. Und was hatte Evil Jared? Der hat da Bass gespielt. Auch nur. Angeblich war der Bass noch nicht mal angeschlossen die ersten Jahre, weil er erst Bass lernen musste.
Ja, Hab ich immer gehört. Aber wie muss man sich das jetzt vorstellen? Klaus und Klaus kann man für eine Grußbotschaft buchen für 59 Euro. Dann sammelt der eine Klaus dann die E-Mails und dann treffen die sich oder sobald ja, man dann eine Mail schreibt.
Hier ist Olli Schulz, hat sich gemeldet, der will für seinen Freund.
Ja, aber laufen die dann, wohnen die in der Doppelhaushälfte, dass der eine, ey Klaus, ich habe wieder eine Grußbotschaft, lass mal eben schnell aufnehmen. Oder was, wie machen die das? Ab wie viel gesammelten Grußbotschaften wünschen, treffen sich die beiden Kläuse, um das aufzunehmen? Das frage ich mich.
2000, also vielleicht kriegst du erst dann 2, wenn so 10 Stück zusammen sind, dann kommen die, machen die das gebündelt. Also vor 2022 musst du nicht mit der Nachricht rechnen. Also, wem haben wir denn noch dabei? Wer ist denn diese
Roberto Blanco.
Aber wer ist denn Jenny Fleur Käuper?
Jenny?
Der Bachelor, beim Bachelor war die, der steht da unter sogar. 30 Euro.
Jenny Fleur Käuper? Die kostet 30 Euro?
Nur 30 Euro.
Tobi 59. Dann Josu.
Umso weiter man nach unten scrollt, umso unbekannter werden auch die Promis. Also ganz oben sind schon die Big Player.
Also hier Big sind
Roberto Blanco 99 Euro, Micky Krause nur 59 Euro.
Und ganz kurz, und Nils Gerloff 5 Euro, ist aber, macht zurzeit nicht, ist ein Button bald zurück. Nils Gerloff, diesen Star für 5 Euro, der ist bald erst wieder, keine Ahnung. Oder Überraschungsstar für 19,99 Euro aus dem Bachelor. Und wer ist Sandra Selbach, Influencerin?
Markus Majowski, der war doch mal bei den...
Die Telekom-Werbung, der Mann aus der Telekom-Werbung. 25
Helge Schneider Euro. Ist auch dabei. Nee, es ist Bert Wollersheim, aber sieht wirklich aus auf dem Foto. Sag mir einen und du kriegst Michaela Schäfer, come on.
Natascha Ochsenknecht finde ich reizvoll. Das ist nicht schlecht. Dann haben wir noch...
Oben sind noch Kategorien. Du kannst ja auch direkt einen von DSDS, Germany's Next Topmodel.
DSDS.
Oder es gibt die Kategorie Mallorca. Da gehe ich mal rauf. Warte mal, Mallorca.
Also ich habe wenig... Pass auf, ich sag mal, wenn ich schon mal nicht nehme, weil ich ihn schon mal kennengelernt habe. Roberto Blanco, kenne ich. Micky Krause, schon kennengelernt. Bert Wollersheim, schon... War der nicht sogar in unserer Sendung? Schon kennengelernt. Michaela Schäfer, schon kennengelernt.
Ich auch. Ja,
Julian Stöckel, auch schon kennengelernt. Auch lustiger Typ. Also am ehesten würde ich sagen, tatsächlich Markus Majowski, einfach weil ich das dein Portemonnaie nicht so überstrapaziere. Und Natascha Ochsenknecht ist aber auch reizvoll.
Finde ich auch.
Obwohl, nee, ich weiß, ich würde mich tatsächlich entscheiden für René Weller.
Kann ich gut finden. Es gibt noch die Seite Personalized, das ist auch so eine ähnliche Seite. Da gibt's internationale Promis, aber ich kenne keinen davon. Little Kim ist dabei, die war doch noch eine große Nummer vor 2 Jahren, oder? Bin ich jetzt total aus dem Game? Nee. Also du möchtest, sag mir, wen du
möchtest. Ja, René Weller, also ich würde mir für eine Weihnachtsbotschaft von René Weller von dir und kannst du den René Weller sagen, was er dann sagen soll?
Na klar, ich gehe jetzt direkt auf Videobotschaft buchen von... Olli Schulz, warte, ich mach das direkt.
Aber nicht so, dass er nicht weiß, dass das von uns ist.
Ja, als wenn der wüsste, wer wir sind. Der interessiert doch nur für Boxen. An Jan Böhmermann.
Okay.
Inhalt der Nachricht.
Ja, hau dir auf die Fresse, du Schwein. Ah. Fröhliche Weihnachten.
Hallo Jan. Und dann, ich denke mir was aus.
Denk dir, lass mich überraschen
bleiben, oder?
Okay, dann kriegst du aber auch im Gegengeschenk. Dann darfst du dir jetzt auch einen aussuchen, und zwar einen amerikanischen. Geh mal auf cameo.com.
Oh, so geil. Es gibt auch noch shoutout.de, sehe ich gerade.
Also cameo.com habe ich gute Erfahrungen mitgemacht. Da kannst du dir zum Beispiel aussuchen, Redman, der Rapper.
Ey, ganz kurz, geh nochmal auf shoutout.de. Da sind Sonja Zietlow für 99 Euro. Willst du die vielleicht lieber nehmen?
Oh, nee, das stimmt. Das will ich lieber. Oh, Sonja Zietlow kann man für wie viel Euro?
99 Euro.
Dann nehme ich die gleich zweimal.
Oder Werner Hansch für 69. Oh, wie geil, Werner Hansch.
Ich drück auf alle entdecken. Ja. Also wer mir sowas schon aufmacht, der macht mich neugierig. Wolfgang Sittka war mal Werder-Trainer. Oh, nicht so erfolgreich. Carmen Geist für 59 Euro. Alter, das ist ja viel geiler.
Jan Stecker, ganz kurz, keine Ahnung, was der gemacht
Titus
hat. Titus
Dittmann für 149 Euro. Titus vom Titus Skateversand aus Münster.
Von dem habe ich die Handynummer. Da kriege ich das für lau, glaube ich, das schaut aus.
Jochen Schweizer für 99 Euro. Nehme ich.
Mit Bungee-Seil um Hals. Nimmt er das auch für dich.
Nehme ich. Sofort gebucht. Jochen Schweizer, 99 Euro. Will ich.
Warte mal, wo ist der denn? Okay, Jochen, lieber als René Weller.
Ja, auf jeden Fall Jochen Schweizer, na klar. Für den Adrenalinkitzel. Oder Jitta Sachs. Okay. Oder Friedrich Meissner. Von
darf
Glücksrad.
Ich mir jetzt auch noch einen aussuchen?
Ja, such dir auch einen
international. Auf cameo.com, ne?
Ja, mach mal.
Oh, warte mal, ich möchte von... Ich kenne die.
Ey, ganz kurz, wie muss die Karriere verlaufen, damit dich dein Management auf so einer Seite anmeldest? Oder ist das dann so ein Karrieremove, wo selbst das Management sagt, das machen wir nicht, das musst du selber machen?
Ich glaube, das läuft unterhalb des, weil wenn die auch noch das Managergeld abgeben müssten, 20% oder so dafür, dann bleibt ja gar nichts mehr über. Also ja, deswegen würde ich, glaube ich nicht, dass die, warte mal, das ist ein Robert De Niro Guy, also das ist aber nicht der echte.
Nee, ich will keine Doubles haben, ich will dann schon jemanden haben, den ich kenne.
Also es geht ja jetzt um mich, dachte ich. Dass ich mir
ach so, Entschuldigung.
Kevin Spacey.
Ernsthaft?
Hello, my name is Kevin Spacey. I'm in a really good mood. Nee, ich würde auch einen Deutschen nehmen, wenn ich darf.
Mach doch
aber
einfach.
Aber eigentlich ist ja mein Geschenk an dich. Weißt du?
Ja, aber ich will mich... Dann machen wir es mal so. Du schenkst mir das und ich sag mir, für nächste Woche denke ich mir was aus für dich.
Okay, du kriegst also René Weller oder...
Jochen Schweizer oder Sonja Zietlow. Ich lasse mich einfach überraschen. Alle drei finde ich gut. Gleich gut.
Ich mach dir was Geiles. Und soll ich auch noch Sonja schreiben, dass sie was sie anziehen soll oder so?
Geht das denn?
Wenn ich einen Fuffi mehr zahle. Ich habe doch Geld gerade. Ich habe doch hier Scheine ohne Ende.
Also ich weiß nicht.
Ich habe neulich irgendeine Promi-Seite nämlich mein Gehaltskonto gelesen. Da dachte ich, geil.
Habe ich auch gelesen, habe ich auch in der Sendung schon mal erzählt, dass da steht, dass ich irgendwie 150 Millionen Euro im Jahr verdiene. Wenn jemand weiß, wo diese 150 Millionen Euro sind, kann er mir bitte Bescheid sagen. Ich habe die bislang noch nicht gefunden.
Ich habe sie auch noch nicht gefunden. Auf alle Fälle, du kriegst von mir was Kleines, Schönes nächstes Jahr. Also dieses Jahr zu Weihnachten, da freue ich mich drauf. Weihnachtsfeier findet statt am 19., glaube ich, ist das Ganze, oder, Jan?
Der große Fest- und Flauschig-Weihnachtszirkus. Hast du kleines Plappermäulchen jetzt schon verraten, wann wir uns dann hier im Cyberspace treffen werden? Das ist, wird ja eine quasi im weitesten Sinne ja irgendwie eine Live-Ausgabe, wo man mit dabei sein kann, ne?
Wo man mit dabei sein kann und wo man sich den Abend mal so schön mit seiner, mit einem schönen Tee rum zu Hause hinsetzt und wir reden Quatsch. Wir bereiten uns diesmal auch vor, kommen nüchtern auf die Bühne und fangen erst während der Sendung an zu trinken.
Vielleicht haben wir ein paar Gäste.
Ich habe auch noch was Kleines zu erzählen, ganz kurz, Jan. Ich habe eine kleine Überraschung. Ich habe gedacht, ich bin so unzufrieden. Du fängst wieder an, du machst deine Fernsehsendung, du kleines Vöglein flatterst mir wieder davon und irgendwie möchte ich dieses Jahr auch noch meine Dankbarkeit und meine Kreativität zum Ausdruck bringen und habe einen kleinen Adventskalender gebastelt.
Wie, du hast einen Adventskalender gebastelt? Für mich?
Nein, für alle unsere Hörer und auch für alle, die irgendwie Bock drauf haben. Ich habe 24 kleine Kurzgeschichten geschrieben, beziehungsweise ich habe 12 geschrieben und die anderen muss ich gerade noch schreiben. Bin dabei. Es ist so, ich wollte letztes Jahr schon und dieses Jahr mache ich es, einen Adventskalender machen. Jeden Tag erwartet euch vorm Schlafengehen eine kleine Geschichte hier auf Spotify. Es ist der Olli Schulz Adventskalender. Mit Stars, mit Überraschungen, manchmal auch mit echt grenzwertigen Sachen, aber den größten Teil könnt ihr euch mit euren Kindern anhören. Und wenn alles gut läuft, Jan, dann wird das eine richtig große Überraschung noch Weihnachten geben. Und jeden Tag, wie gesagt, wird eine Folge hochgeladen. Ihr könnt jetzt schon mal bei Spotify Olli Schulz Adventskalender eingeben, euch das vormerken und ich würde mich freuen, wenn ich euch 10 Minuten jeden Abend wirklich abends hören vom Schlafengehen mit einer kleinen Geschichte in den Schlaf wiegen kann.
Das ist also quasi sowas wie die Yoga-Lehrerin in der Art, aber ja, weihnachtlich. Aber
professioneller noch.
Professioneller?
Ich habe das mit Rasmus Engler zusammen gemacht, meinem lieben Freund und Kompagnon, der seit vielen Jahren an meiner Seite ist. Naema, die wir auch schon kennen, vielleicht die bei der Yoga-Lehrerin die Ansagen gemacht hat, die ist dabei. Dann machen auch, ich mache das auch so ein bisschen, weil meine Band ein bisschen irgendwie Unterhaltung braucht. Ein bisschen Arne und Benson aus meiner Band haben die Musik gemacht und die kleinen Untermalungen dazu. Und das Ganze ist eine gelesene Geschichte mit ein paar Geräuschen. Manchmal ist es richtiger Bullshit, manchmal ist es richtig gut, wie mein Leben. Und das gibt es ab dem 1. Dezember 24 Mal, 24 Tage auf Spotify.
Das ist, finde ich, gut. Ich werde mal.
Hörst du auch mal rein?
Ich höre auch mal rein und da kann man es jetzt schon abonnieren. Also ich kann jetzt schon draufdrücken.
Du kannst jetzt schon raufgehen, Olli Schulz Adventskalender, und dann kannst du da auch schon, und dann kriegst du jeden Abend die Geschichte irgendwie
und du serviert. Bist,
ich würde es toll finden, wenn ihr sie nicht morgens hört, falls es schon morgens online gestellt wird, sondern wirklich abends zum Runterkommen. Ich habe mir ein bisschen Mühe bei der ganzen Sache gegeben. Es ist ihnen nicht die Neuerfindung der Kurzgeschichte, aber es sind alles weihnachtliche Geschichten und die sollen so ein bisschen für eine Harmonie und eine regelmäßige irgendwas Regelmäßiges im Leben. Und ich würde es gut finden.
Halt für alle Beteiligten, für euch vor den Empfangsgeräten und für dich hinter den Kulissen. Und du hast 12 Folgen schon gemacht und die anderen 12 machst du dann immer unter Hochdruck, Stress. Das heißt Stressflecken in den kommenden Wochen, weil du noch abliefern musst.
Ich muss abliefern, aber es ist auch mal gut, überhaupt wieder abzuliefern. Weil ich hab zweimal, Jan, mit der Akustikgitarre vor meinem Handy gesessen und wollte auf Insta Live gehen und dann Songs singen. Ich habe neue Songs geschrieben und ich habe gedacht, ne, Alter, das ist irgendwie. Ich habe wirklich zweimal, kurz bevor ich einmal war ich sogar so 30 Sekunden online, dachte, ach nee, das ist scheiße jetzt. Und dann habe ich gedacht, ich kann das gerade nicht so gut, aber irgendwas möchte ich dieses Jahr noch abliefern. Ja. Und dann bin ich auf diesen Adventskalender gekommen.
Kann ich nachvollziehen. Ich hab diese Woche versucht, Insta-Stories zu machen. Ich hatte Langeweile in der Garderobe und dann versucht mal irgendwie dieses Format zu ergründen. Und ich weiß nicht, wie das so Freaks wie Finn Klima machen, wie viel Zeit die darauf verwenden, damit das irgendwie geil formatiert aussieht. Ich habe es nicht mehr richtig hinbekommen, in diesen 10-Sekunden-Abschnitten zu reden. Ich frage mich auch, was das soll, wofür es diese 10-Sekunden-Abschnitte gibt. Es ist nicht mein Medium. Ich deletiere da vor mich hin.
Mich nerven die auch, die Abschnitte.
Ja.
Es nervt und es nervt an auch so ein bisschen, dass das dann so ist, dass dann einer schreibt, du hast ja graue Haare bekommen, irgend so eine Scheiße nur, die dann so nervt, denkt so, hoffentlich sehen das auch ein paar geile Leute, die Bock drauf haben oder so ähnlich. Und man fängt sofort an, empfindlich zu werden, weil alle empfindlich sind. Aber ich werde auch ab dem 1. Dezember jeden Tag wieder eine kleine Story zu meiner Weihnachtsgeschichte auch online stellen. Man muss sich der Welt wieder ein bisschen öffnen, sonst verschließt man sich einfach zu sehr und wird so ein kompletter Grandler.
Ja. Ich möchte auf jeden Fall jetzt ganz schnell bald geimpft werden, ist mir wichtig, egal mit was. Ich nehme die Spritze, ich hau sie mir rein und dann mache ich erstmal schön Urlaub.
Das ist die ganze Scheiße mit dieser. Ich habe sehr viele Nachrichten bekommen von ganz vielen Leuten, die mit uns reden wollen. Wir sind aber nicht der Corona-Ratgeber, die sich Sorgen machen um die Impfung, weil, und das kann man auch mal ganz kurz, ganz deutlich sagen, es gibt nicht nur irgendwelche Verschwörungstheoretiker und irgendwelche beschissenen Querdenker, die eigentlich gar nicht wissen, was sie wollen, sondern Leute, die sich irgendwie Sorgen machen, die Fragen haben und die auch beruhigt werden können, wenn sie diese Fragen beantwortet kriegen. Und da hoffe ich, dass es genug Möglichkeiten gibt, weil ich möchte mich nicht in diese Position begeben und sagen, alles ist cool und einfach. Es gibt Leute, die schreiben mir, ein Impfstoff wird normalerweise 5 Jahre getestet, bevor er eigentlich auf den Markt kommt und ähnliche Sachen. Das geschieht hier alles gerade unter wahnsinnigem Hochdruck. Und das alles öffnet Fragen. Und viele Leute haben Angst, gleich in irgendeine Richtung oder in irgendwelche Ecke gesteckt zu werden oder in irgendwelche, wie es ja gerade ist, Kategorien. Und das kann ich alles verstehen, wollte ich nur mal sagen. Es ist nicht alles so einfach, dass man denkt, trotzdem glaube ich auch an diese Impfung.
Ey, ganz, was heißt glaube ich? Das ist doch gar keine Frage. Also ganz ehrlich, ja. Wenn seriöse Wissenschaftler sagen, das ist okay, dann ist das okay. Trotzdem, ich merke so langsam, ich bin pandemiemüde. Ich habe so eine leichte Pandemiemüdigkeit und ich würde mir wünschen, dass es langsam vorbei ist. Und allein diese Vorstellung, dass man wieder völlig befreit irgendwo in den Urlaub fahren kann, ohne darüber nachzudenken, ob es eventuell demnächst irgendwie, dass du in Quarantäne musst, wenn du zurückkommst, ob das abgesagt werden muss in letzter Sekunde, ob du dir irgendwas holst, weil das auf einmal ein Hotspot ist oder sowas. Ich würde mir wünschen, wenn das wieder so schön frei und entspannt war wie vorher, wird wie vorher. Und echt, wenn du jetzt mal gerade so, Jahresrückblick war ja diese Woche von Markus Lanz, wo ich echt gedacht habe, ey, ich, ganz ehrlich, Markus, wenn ich eine Sache nicht haben möchte in diesem Jahr, dann einen Jahresrückblick. Ganz ehrlich. Nee. Ich möchte gerne Jahresvorausschau auf 2021, dass mir irgendeiner sagt, dass ab Mai wieder alles einigermaßen okay wird. Aber bitte nicht nochmal zurückgucken über diese, auf die Sachen, auf die ich gerade so mal mit Ach und Krach vergessen habe, die hinter uns liegen. Und wie viele Leute gestorben sind.
Ich bin auch komplett müde. Und das ist auch wie in diesem schönen Song, unserem Intro-Song, wie einer eben so schön sagte, am Anfang, die erste Staffel der Pandemie war noch ganz lustig. Inzwischen geht's einem alles nur noch auf die Nerven. Wir senden auch nicht mehr täglich. Man hat auch gar keine Lust, das alles wieder zu wiederholen, was man schon gesagt hat. Man wünscht sich einfach, dass diese Scheiße bald vorbei ist.
Ja, Dr. Drosten.
Wieder auf der Straße mit fremden Leuten küssen, was ich so gerne mag. Oder einfach mal wieder so ausziehen
sehen. Olli, schon, gib mir Zungenkuss, Olli, gib mir hier.
Ja, komm her. Also was, weißt du noch, als wir uns damals in deiner Sendung geküsst haben?
Das war super schön. Da gibt's immer noch ein GIF von, was Leute immer wieder rauskramen. Ich glaube ohnehin, weißt du, wir können eines Tages zu Asche zerpulvert sein, verdampft, verbrannt, weg von der Erde. Unsere GIFs werden weiterleben. Das ist ehrlich, das ist auch das letzte bisschen, was noch überbleiben wird vom Internet, sind diese scheiß GIFs, die irgendwann mal gemacht wurden. Alle Videoformate tot, aber GIFs kann man noch abspielen.
Da habe ich noch nicht drüber gedacht, wie das ist, wenn wir beide nicht mehr sind, dass Leute, die uns entdecken, dann ja trotzdem noch eine richtig lange Zeit mit uns Spaß haben können, weil es ja einfach unfassbar viele Episoden von diesem Quatsch hier gibt. Und dass so Leute dann eigentlich noch so das Gefühl haben können, dass man dann ewig lebt. Ich weiß ja nicht, ob das so ist, ob man dann ewig lebt, das Gefühl damit
ja, vermittelt. Und
man kann noch eine richtig lange Zeit mit damit Spaß haben, mit
zwei Typen, die
schon lange Olli. Nicht mehr da sind. Goodbye, stell dir vor, im Jahre 2085 oder so, oder Jahre 3000, wenn Leute nochmal auf diesen Fest und Flauschig-Podcast zu hören kriegen, weil das irgendwie kultig ist, voll retro. Alter, ich höre gerade einen Podcast aus dem letzten Jahrtausend mit so einem Typ Böhmermann, der muss damals echt krass abgegangen sein. Der wäre fast in den Knast gekommen und die hat irgendwie die türkische Miliz gesucht und da war irgendwie wahnsinnlos. Und dass es so Leute gibt, ey, höre ich voll gerne, ist voll retro, voll anachronistisch, wie die beiden damals noch geredet haben.
Ja, und
haben
vor allem, ob es das eines Tages in 100 Jahren gibt. Ich meine, die Soundqualität wird sich jetzt ja nicht mehr signifikant verbessern in den nächsten 100 Jahren. Wenn wir jetzt heute Sachen hören wollen von vor 100 Jahren, dann denkt man so, ja gut, kann man schwer weghören, ist auch eine andere Zeit gewesen und so. Aber jetzt, das kann man ja in 100 Jahren theoretisch hören, auch wirklich stundenlang. Und es ist wie bei Goodbye Lenin, da kannst du Koma-Patienten das Ding aufsetzen und die glauben dann wirklich jahrelang, dass es da diese Menschen gibt, Podcast-Typen, die irgendwie, aber die, wir sind dann schon lange tot, weg.
Wir sind schon lange tot, aber irgendwie sind wir auch noch da. Und vielleicht kann ja einer aus diesen Stimmen und diesen ganzen Schwingungen unsere Körper nachformen.
Keine Ahnung. Oder wir haben wahrscheinlich alle Sachen schon mal gesagt in den letzten 10 Jahren. Und man kann theoretisch aus all dem, was wir gesagt und aufgezeichnet haben, dann quasi Cyborgs bauen. Und man gibt denen einfach unsere Sprachen. Und mit AI wird das einfach, können die quasi dann sprechen wie wir. Weil wir das, weißt du? Ja. Wir sind ja jetzt digital vorhanden. Ey, Olli, noch mal eine ganz kurze Frage zum Schluss, weil... Entschuldigung. Jetzt habe ich auf den falschen Knopf gedrückt. Oh, mega peinlich.
Nichts, ja.
Ich wollte eigentlich das hier machen. Eine Frage zum Schluss, Olli.
Ja.
Weil wir gerade schon über Tod reden. Ich habe eine Idee, also ich wollte dich fragen, ob du damit einverstanden wärst. Wenn du vor mir gehst, würde ich versuchen zu organisieren, ob du...
Familiengrab oder was?
Nee.
Wir beide nebeneinander.
Obendrauf, auf dem Übel und Gefährlich. Obendrauf.
dass wir da begraben werden.
Nee, du als Hamburger, obendrauf auf dem Bunker, obendrauf, dann mache ich so eine Glassäule, Plexiglas.
Ich frag Stefanie Hochmuth vom Übel und Gefährlich, ganz liebe Grüße, die leitet den Laden nämlich seit vielen Jahren. Und dann frage ich mal, ob sie mir da oben ein Mausoleum bauen. Frage ich mal. Ja. Das aber auch so richtig, was immer abends beleuchtet ist. Und dann beleuchtet immer das Olli-Schulz-Mausoleum über dem Übel und Gefährlich.
Ja, und
ich kenne viele Leute, die da arbeiten. Mein Freund Rasmus arbeitet da auch. Mal gucken, ob ich da was einrichten kann. Und wenn du Bock hast, kann ich versuchen, dass es ein
Familiengrab wird. Ja, aber ich muss nach Bremen. Ich möchte gerne in den Bleikeller gelegt werden. Das ist so eine, kennst du den Bleikeller in Bremen?
Sagt mir was.
Der Bleikeller ist neben der Glocke, direkt neben dem Bremer Dom. Das ist ein Raum, in dem ist ein ganz merkwürdiges Klima seit Jahrhunderten. Und wenn man Tote da reinlegt, dann werden die so zu ledrigen Leichen. Also die werden einfach, da liegen einfach 30 Tote in offenen Glassärgen, die man sich angucken kann. Und ich möchte gerne einer davon sein. Aber ich möchte aber ganz frisch da reingelegt werden.
Geh doch gleich zu Günther von Hagen. Lebt der eigentlich noch, Günther von Hagen?
Kann sein, dass er von Sascha Grammel gespielt wird.
Ja. Keine Ahnung, habe ich keine Ahnung. Ich pack noch ganz schnell einen Song auf die Liste. Und zwar, Ina Müller hat eine neue Platte draußen. Und ich mag Ina Müller und meine Tochter liebt Ina Müller. Und wenn man sich aussuchen müsste zwischen Annette Lüsan, Barbara Schöneberger und diesen ganzen weiblichen, starken, ähnlichen Lieder machen, dann ist Ina Müller immer noch the king, the queen of all. Ich liebe ihre neue Platte und meine Tochter liebt sie. Wir hören das hier jeden Tag und der Song Rauchen, der hat's mir besonders angetan von Ina Müller und wie sie da Boring ausspricht, also Boring, das ist ganz, ganz süß und ich liebe ihre Platte. Liebe Grüße an Ina Müller und hier ist Rauchen, den packe ich noch mit auf die Liste.
Das war Fest und Flauschig vom ersten Advent. Wir hören uns am Mittwoch wieder und dann am zweiten Advent, am dritten Advent und dann, kurz bevor der vierte Advent ist, dann findet er statt, der große Fest und Flauschig Weihnachtszirkus, der wird dieses Jahr digital stattfinden. Ihr werdet euch bis dahin schön aufwärmen können mit Ollis Adventskalender jeden Tag. Das ist auch schön. Und wieder digital stattfindet. Was wir da machen, wer kommen wird, was passieren wird, wie man teilnehmen kann. Und wir sammeln natürlich auch wieder Geld. Wofür? Das müssen wir uns auch langsam überlegen. Ne?
Aber lass uns mal richtig aufbitchen diesmal. Ich versuche mal wieder, die Leute sagen, ich sah früher so gut aus mit den kurzen Haaren. Ich werde die Haare schön kurz machen und schön aufbitchen mich wieder für die Leute.
Ich flechte mir die Achselhaare. Ich lasse die gerade wachsen, weil ich irgendwie in so einer Ritterphase bin. Und ich flechte mir die zu so ganz langen Zöpfen. Und dann mache ich unten schön Bügelperlen rein.
Genau. Und nächsten Mittwoch sind wir wieder mit einer kleinen Ausgabe da. Jetzt runter vom Stepper und den Tag noch genießen.
Ja, genießt den Tag, habt einen schönen Tag und habt eine schöne Woche. Kommt gut rein. Schade, dass es keine Weihnachtsmärkte gibt, aber eigentlich auch ganz geil irgendwie. Ich weiß, was ich jetzt mache. Ich fahre jetzt schön nach Köln rein mit dem Auto. Und dann,
so einen Burger, ne?
Nee, und dann schön auf dem Roncalli-Platz neben dem Kölner Dom, wo sonst immer um diese Zeit der verschissene Weihnachtsmarkt ist, fahre ich schön mit dem Skateboard und mache Ollis. Und dann denke ich an dich dabei.
Geil, dankeschön. Vielen Dank fürs Zuhören. Habt einen bezaubernden Abend oder einen Tag noch. Bis bald.
Tschüss, schönen ersten Advent.
Diese Episode von Fest und Flauschig wurde präsentiert von Braun. 5 Jahre sind eine lange Zeit. In 5 Jahren wächst dein Bart 73 Zentimeter. In 5 Jahren rasierst du dich 1825 Mal. In 5 Jahren streichst du dir 36.562 Mal durch den Bart. Und ein Rasierer macht das alles mit. Der Nummer 1 Premium Elektrorasierer Braun Series 9. Mit 5 Jahren Garantie. Perfekt für 1, 3 und 7 Tage Bärte.